Und nun stehen wir auf und lesen den Text zur heutigen Predigt. Wir machen weiter im 1. Thessalonicher Brief und sind in Kapitel 4. Heute von Vers 9 bis 12. 1. Thessalonicher 4, 9 bis 12. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Amen. Nehmt doch Platz. Was ist das Erkennungszeichen von uns Christen? Ist es die Art und Weise, wie wir uns kleiden? Sind es die Worte, die wir benutzen? So Ausdrücke, die geläufig sind. Woran erkennt man uns, dass wir Jünger Jesu sind? Jesus selbst hat es uns gesagt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das war in der ersten Gemeinde bereits sichtbar. Wir haben historische Überlieferungen, die uns berichten, welche Liebe unter den ersten Christen herrschte. Zum Beispiel von Justin, den Märtyrer, lesen wir Folgendes: Wir, die wir früher den Erwerb von Reichtum und Besitztümern mehr als alles andere schätzten, schreibt er, bringen jetzt, was wir haben, zusammen und teilen es mit jedem, der es braucht. Früher haben wir einander gehasst und zerstört und uns geweigert, mit Menschen anderer Rassen oder Länder zusammenzuarbeiten. Jetzt aber leben wir um Christi willen mit solchen Menschen zusammen und beten für unsere Feinde. Ein Originalton aus dem etwa 3. Jahrhundert nach Christus. Solch eine Liebe, die unter den Gläubigen herrschte, hat letztlich auch dazu geführt, dass das Evangelium von Jesus Christus seinen Siegeszug antrat. Es war etwas vollkommen Ungewöhnliches in der damaligen Welt, eine Gruppierung zu finden, die sich durch Liebe zueinander definiert. Die Frage, die natürlich dann unmittelbar im Raum steht, ist solch eine Liebe auch heute noch das Erkennungsmerkmal von uns Christen? Sieht die Welt an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass wir Nachfolger Jesu sind? Sind wir bekannt dafür? Sagt man über uns, ja, das sind die, die sich wirklich schätzen, die sich einander zuwenden? In diesem Textabschnitt geht es dem Apostel Paulus darum, dass wir ein Leben führen, das dem Herrn wohlgefällt. Wir erinnern uns, vor 14 Tagen war das die Überschrift über den dann folgenden Textabschnitt. Schaut nochmal in eure Bibeln hinein. In Kapitel 4, Vers 1 schreibt der Apostel: Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Sein Anliegen ist, dass die Thessalonicher durch ihr Leben ein Gott wohlgefälliges Zeugnis sind für die Gläubigen, aber auch für die Welt draußen. Und dann kommt er und sagt, auf welchen Gebieten er jetzt besonders sie auffordert, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Vor 2 Wochen haben wir gehört, das eine Thema ist die Heiligung. Sie sollen in der Heiligung leben. Insbesondere spricht er hier die sexuelle Unmoral an. Wir sollen in Reinheit leben und mit anderen so umgehen, dass es Gott erfreut und andere ehrt. Das war in den Versen 1 bis 8 von Kapitel 4. Nun spricht er einen weiteren Bereich an, in dem wir mit unserem Leben Gott ehren sollen und wohlgefällig vor ihm wandeln. Das ist das Thema der sogenannten Bruderliebe. Vers 9. Über die Bruderliebe. Aber braucht man euch nicht zu schreiben. Was wir hier jetzt lernen über diese Bruderliebe ist erstens, dass sie ihren Ursprung bei Gott hat. Die Liebe, die wir untereinander als Erkennungsmerkmal und Zeichen für die Welt haben sollen, hat ihren Ursprung bei Gott. Vers 9. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Der Apostel erklärt, dass die Liebe, die wir untereinander haben, einer Unterweisung von Gott entspringt. Gott hat sie gelehrt. Ihre Beziehung, die sie zu Jesus Christus haben, führt von Streit zur Versöhnung, von Kälte zu Wärme, von Hass zu Liebe. Und das Ganze, weil sie von Gott unterwiesen wurden. Vielleicht hat Paulus an Jesaja 54 gedacht, wo es heißt, und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Unsere liebevolle Einstellung, die wir zu unserem Nächsten, hier insbesondere zu unserem Glaubensbruder und unserer Glaubensschwester haben, entspringt also nicht unserer Lektüre von Büchern oder unserem Besuchen von Seminaren oder Workshops, sondern entspringt aus einem Herzen, das von Gott unterwiesen wurde. Ist ja auch ganz klar, da muss die Komponente Gott kommen, sonst würden wir gar nicht uns unterscheiden von der Welt. Gott ist es, der unsere Herzen ergriffen hat, der unseren Herzen etwas gezeigt hat und gelehrt hat, und davon fließt unser Herz über. Das war auch die Verheißung des neuen Bundes. In Jeremia 31 heißt es, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Mit anderen Worten, Gott wird uns lehren und unterweisen, nach seinen Geboten zu leben, wozu auch die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern gehört. Paulus greift diesen Gedanken in Römer 5, Vers 5 weiter auf. Er sagt dort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, andere zu lieben, dass du deinen Bruder und deine Schwester von Herzen liebst, ist Folge eines veränderten Herzens, das entstanden ist durch deine Beziehung zum lebendigen Gott, der nämlich bei deiner Wiedergeburt dir den Heiligen Geist gab und somit Liebe in dein Herz ausgegossen hat. Römer 5, Vers 5. Das bedeutet, unsere Liebe untereinander, unser Erkennungsmerkmal in der Welt, steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit unserer neuen Geburt. Das ist gut zu wissen. Das ist wichtig zu wissen. Wir produzieren nicht aus uns selbst heraus eine Liebe zu unserem Bruder oder zu unserer Schwester, besonders nicht zu denen, die uns eigentlich nicht passen. Unser natürlicher Mensch neigt dazu, ablehnend ihnen gegenüber zu sein. Wir wollen das nicht. Aber Gott hat etwas getan. Er hat uns unterwiesen. Er hat uns gelehrt. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und diese Liebe von Gott fließt nun zu anderen. Ein untrennbarer Zusammenhang mit unserer Wiedergeburt. Johannes schreibt es so, 1. Johannes 4. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, also wer nicht seinen Bruder oder seine Schwester liebt, der hat Gott nicht erkannt. Nimm das mal mit und prüf mal dein Herz hinsichtlich deines Verhältnisses zu den dir nicht so lieben Brüdern und Schwestern. Das ist hier der Test, den es zu bestehen gilt. Wir lieben also unsere Geschwister im Glauben, weil Gott uns durch seinen Geist gelehrt und befähigt hat zu lieben. Wir haben also einen Lehrmeister, der uns sagt, wie es geht. Und das ist Gott selbst. Darüber freut sich der Apostel, wenn er an die Thessalonicher denkt. Aber nicht nur darüber, dass sie in der Liebe von Gott gelehrt wurden, sondern vor allen Dingen auch, dass sie in dieser Liebe auch wirklich leben. Das eine ist ja, gelehrt zu sein, und das andere ist, es auch anzuwenden. Ja? Wie viele Universitäten spucken Studenten aus, die ganz viel wissen, aber leben sie auch entsprechend? Paulus sagt, Vers 9b und Vers 10, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und jetzt? Und das tut ihr auch. An allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Sie hatten also nicht nur Wissen, theoretisches Wissen von ihrem Lehrmeister, der Gott selbst war, sondern sie lebten auch danach. Sie nutzten alle Gelegenheiten, die sich boten, denn sie taten es an, wie es heißt, allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Und wir haben gehört, Thessalonich war eine große Stadt. Sie lag an der Via Ignatia, einer wichtigen Handelsroute im Balkan. Die Gläubigen hatten allein schon aufgrund der wirtschaftlichen und geografischen Lage Kontakt mit Kaufleuten, mit Händlern, mit Bauern, mit Reisenden aller Art. Das nahmen sie offensichtlich zum Anlass, das Evangelium weiterzugeben und für ihre Glaubensgenossen zu beten. Sie waren gastfrei, als Glaubensgeschwister kamen, öffneten ihr Haus. Sie liebten die Brüder und Schwestern aus ganz Mazedonien. Als sich die gute Nachricht von Jesus weiter ausbreitete, halfen sie den Christen und sie waren darin zu Vorbildern geworden. Kapitel 1, Vers 7, so dass ihr Vorbilder geworden seid, schreibt Paulus. Für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Durch sie, durch ihren Lebenswandel hat sich das Evangelium verbreitet, denn von euch aus, Vers 8, Kapitel 1, ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Und nun lebten sie in dieser von Gott geschenkten Liebe, der sie unterwiesen hat, der ihr Herz verändert hat, der sie neu gemacht hat. Und sie gaben diese Liebe weiter. Es war ein Zeugnis in der ganzen Region. So soll Gemeinde sein. Es ist der Leib Christi auf Erden, erfüllt mit göttlicher Liebe, die zum Nächsten überfließt. Was folgt daraus, aus diesen ersten beiden Versen? Zwei Fragen, die ich als Anwendung uns heute mit auf den Weg gebe. Frage Nummer eins: Sind unsere Herzen von dieser Liebe geprägt? Nun, wenn du wahrscheinlich ehrlich mit dir selbst bist, wirst du feststellen, dass du Luft nach oben hast, oder? Ich muss das ganz ehrlich bekennen. Wir alle haben Wachstumsbedarf, wenn es um unsere Liebe zu unserem Bruder und zu unserer Schwester geht. Wie oft sehen wir uns und nicht die Nöte der anderen? Wie oft beten wir für unsere Anliegen, aber nicht für die Anliegen der Geschwister? Du sagst, ja, ich sehe Defizit bei mir und ich würde gerne aber auf diesem Gebiet wachsen. Wie kann ich wachsen, fragst du. Wie kann ich wachsen und zunehmen in der Liebe zu meinen Geschwistern? Wir haben eben schon gesehen, dass es nicht die eigene Liebe ist, die wir in uns finden, die wir weitergeben, sondern dass es die Liebe Gottes ist, die wir empfangen haben, der uns lehrt zu lieben. Um diese Liebe weiterzugeben, müssen wir immer wieder neu von der Liebe Gottes erfasst sein. Wir müssen in ihr baden, wir müssen die Milch des Wortes, aufnehmen. Wir müssen uns füllen, um diese Liebe weiterzugeben. Was ist das für eine Liebe Gottes? Die Bibel sagt uns, dass sie sich vor allem in unserem Herrn Jesus Christus zeigt. Er hat sein Leben aus Liebe zu uns aufgegeben. Er starb, um deine und meine Sünden zu vergeben und uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Amen. Das tat er. Und nun kommt Jesus und sagt uns in Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wenn unser Herz also unzureichend in der Liebe zum Bruder und zur Schwester ist, dann deshalb, weil wir das Kreuz von Golgatha zu sehr aus dem Blick verlieren. Wir baden zu wenig in der Liebe Gottes, die sich zeigt in dem Sohn Jesus Christus, der sein Leben zur Vergebung unserer Sünden gegeben hat. Wenn wir im Alltag Tag ein, Tag aus nicht in dieser Liebe des Evangeliums von Jesus Christus leben, werden wir Mühe haben, unseren Bruder und unsere Schwester zu lieben. Deswegen ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich wachsen in der Liebe zu meinen Geschwistern, die, indem du mehr in der Nähe des Kreuzes lebst. Weil dort zeigt sich wahre Liebe. Die Liebe Gottes zeigt sich im Kreuz, wo der Unschuldige sein Leben für uns Sünder gab. Und wenn wir täglich in diesem Bewusstsein leben, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch meine Schuld, die ich heute wieder auf mich geladen habe, bezahlt hast und getragen hast. Wenn wir nicht in dieser Nähe zum Kreuz leben, dann werden wir diese Liebe Gottes auch nicht unseren Geschwistern weitergeben können. Doch wenn wir uns täglich neu bewusst werden, wie groß die Liebe Gottes in Jesus Christus zu uns Sündern ist, dann wird es schier unmöglich sein, dass uns diese Liebe nicht verändert, nicht bewegt und auch antreibt. Also immer wieder zurück zum Kreuz und dort die Liebe Gottes sehen, und diese Liebe dürfen wir weitergeben. Frage Nummer 2 zu den ersten beiden Versen, Anwendung. Achten wir auf das Wirken Gottes im Leben unserer Geschwister? Das sehen wir hier auch. Paulus tut das. Er sieht offensichtlich etwas in dem Leben der Thessalonicher. Er sieht, dass sie Liebe üben, wenn er schreibt, Vers 10, und das tut ihr auch. Das heißt, er hat es gesehen. Er hat es bemerkt. Er hat bemerkt, dass sie in dieser Hinsicht ein vorbildliches Leben führen. Er sieht Beweise des göttlichen Handelns in ihren Herzen. Er sagt, so wie ihr miteinander als Glaubensgeschwister umgeht, und das nicht nur in Thessalonich, sondern in ganz Mazedonien, wie ihr euch gegenseitig behandelt, ist Zeichen des Wirkens Gottes unter euch. Das tut ihr auch, sagt er. Meine Frage an uns heute und auch die Herausforderung und Ermutigung: Lasst uns darauf Acht geben, was Gott im Leben unserer Geschwister schon an Zeichen seiner Gnade gewirkt hat. Lasst uns nicht mit Scheuklappen durch die Arche laufen, sondern lasst uns ganz bewusst darauf achten, dass wir es auch benennen. Die Liebe, Bruder, Schwester, die du in diesem Moment zu der Person oder auch zu mir gezeigt hast, ist Zeichen eines veränderten Herzens. Dein Herz wurde von der Liebe Gottes unterwiesen. Und ich danke dir dafür. Das ist eine Ermutigung. Wir leben im Segen miteinander, wenn wir das identifizieren. Und darin dürfen wir auch wachsen. Dass wir erkennen, wie gnädig Gott unter uns schon am Wirken ist. Also, der erste Punkt, den wir hier sehen, ist, die Liebe zu unseren Geschwistern ist eine Liebe von Gott. Zweitens, diese Liebe aber ist auch verpflichtend. Denn jetzt folgt eine Zurechtweisung. Schaut nochmal in den Text, Vers 10b. Nachdem er also jetzt sie gelobt hat für die Bruderliebe, schreibt er Folgendes: Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Also auch sie haben Luft nach oben. Auch sie waren noch nicht vollkommen, genauso wie wir. Unter ihnen waren offensichtlich einige, die diese Bruderliebe nun zum eigenen Vorteil ausnutzten. Wir lesen zum Beispiel im zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher in Kapitel 3, Vers 6: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt. In Vers 11 heißt es: Wir hören nämlich, dass etlich von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das war auch die Realität in der Gemeinde in Thessalonich. Ist doch herrlich. Also nee, ist eigentlich ein Armutszeugnis, aber es ist schön zu sehen, dass das auch nur Menschen aus Fleisch und Blut waren. Unter ihnen waren also einige, die die Liebe der Gemeinde ausnutzten. Man kann auch sagen, Schmarotzer waren. Sie forderten diese Liebe ein. Ihr seid doch meine Brüder, also müsst ihr mir helfen, klang es durch die Flure des Gemeindezentrums. Solche Haltung begegnet uns auch manchmal heute, habe ich schon erlebt. Die Gemeinde muss, ihr müsst hier was tun. Da sind Geschwister, die sehen die Gemeinde und ihre Glieder als Dienstleister. Sie erwarten Liebe, sie erwarten Gastfreundschaft, sie erwarten praktische Hilfe, so dass sie es vernachlässigen, für sich selbst zu sorgen. In Thessalonich gab es auch besonders Fromme, die meinten, weil Jesus ja eh bald wiederkommt, müsse man nun auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Paulus hat sie ja unterwiesen. Wir kommen dann auch im nächsten Abschnitt dazu, über die Wiederkunft des Herrn. Das gibt es auch heute in der Christenheit. Abgehobene Gläubige, die nicht mehr geerdet sind. Und in der Kirchengeschichte, nicht nur bei den Thessalonichern, sehen wir immer wieder Gruppierungen, die dann alles, was sie hatten, verkauft haben, weil Jesus kommt morgen wieder. Aber wenn du dann alles aufgegeben hast und auch der Meinung bist, du brauchst nicht mehr zur Arbeit zu gehen, ja, wovon lebe ich denn dann? Ja, das sind ja die lieben Geschwister, die füttern mich dann ja durch. Ein Kommentar sagt, für sie war es sinnlos zu arbeiten, da sie alle materiellen Besitztümer und Reichtümer zurücklassen würden, also wenn Jesus kommt. Ihr Müßiggang führte zu Spannungen innerhalb der Gemeinde und gab ein schlechtes Zeugnis nach außen ab. Da sie zu viel Zeit hatten, mischten sich diese fehlgeleiteten, unverantwortlichen Wichtigtuer in die Angelegenheiten aller ein. Da sie außerdem kein Einkommen mehr hatten, waren sie gezwungen, andere auszusaugen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Wir können sehr deutlich sehen, wie diese faulen, rücksichtslosen Gläubigen ihren Freunden, früheren Arbeitgebern und anderen Gemeindemitgliedern zu Last fallen würden. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ja, das ist cool, ne? Paulus sagt, Leute, das geht so nicht. Das könnt ihr nicht machen. Und er gibt ihnen jetzt drei Aufforderungen mit, wie sie stattdessen zu leben haben. A, sie sollen ein stilles Leben führen. Vers 11, 10b. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, jetzt A, ein stilles Leben zu führen. Was heißt das? Sollen sie jetzt nichts mehr sagen? Schweigend durch die Welt ziehen? Helfen tut uns an dieser Stelle das Wort, das Petrus benutzt, was nämlich genau dasselbe ist, was Paulus hier benutzt im Griechischen. Ein stilles Leben. Petrus wendet es in seinem ersten Brief auf die christlichen Frauen an. Er sagt dort, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Was heißt hier still in diesem Kontext bei den Petrus? Nicht, dass sie nichts sagen sollen, sondern hier steht es im Kontext mit ihrer äußeren Erscheinung. Da war das Problem, dass sie sich so aufbrezelten, dass sie die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf sich lenkten, durch Schmuck und Äußeres, in einem überbordenden Sinne, sodass Christus an den Rand gedrängt wurde und sie in den Mittelpunkt stand. Petrus sagt, führt ein stilles Leben, was sich vor allen Dingen darin äußert, dass sie nicht durch ihr Äußeres die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Und das Gleiche hier jetzt an alle gerichtet, an Männer und Frauen hier in Thessalonich. Sie sollten danach streben, sogar streben, ambitioniert sein. Das heißt, Vers 10, schaut nochmal, Vers 11, und sucht ein stilles Leben zu führen. Das heißt, bemüht euch, seid ambitioniert, strebt danach, ein beständiges, ein nüchternes Leben zu führen, das nicht auf sich selbst, sondern auf Jesus aufmerksam macht. Weißt du, darin zeigt sich auch echte Liebe zu Brüdern und zu Schwestern. Wenn wir ein Leben in Stille führen, ohne ein Schaumschläger zu sein, auf unsere frommen Errungenschaften hinzuweisen und mit Worten um uns zu werfen, sondern durch unser Leben Gott in aller Stille die Ehre zu geben. Das ist ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Ihr Lieben, das ist ein wichtiger Punkt. Es hat auch was mit unserer Zufriedenheit zu tun. Wir sollen uns zufrieden geben mit dem, wer wir in Jesus sind. Wir sollen nicht mehr aus uns machen, mehr nach außen etwas darstellen, was wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Wir sollen nicht die Aufmerksamkeit auf uns lenken, nach eitlem Beifall streben, um zu zeigen, dass wir Bedeutung haben. Führt ein stilles Leben. Wenn ihr das tut, sagt Paulus hier, dann liebt ihr eure Geschwister. Doch wenn ihr euch selbst in den Mittelpunkt stellt, wenn ihr die Kamera sucht und Menschen um euch scharrt, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, dann macht ihr der Gemeinde und euren Geschwistern das Leben schwer. Daher führe ein stilles Leben, ein Gott die Ehre gebendes Leben, ein Leben, was dich selbst aus dem Fokus nimmt und auf Jesus hinweist, sei treu im Dienst und in der Nachfolge, dadurch liebst du deine Geschwister. Das ist das eine, was Paulus ihm mitgibt. Das zweite ist B, dass sie, Vers 11, ihre Ehre darin suchen, ihre eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Nun, dort war offensichtlich das Problem, und das entsteht dann nämlich, wenn du, obwohl du arbeiten könntest, hier geht es nicht um Kranke oder um Behinderte, die nicht arbeiten können, aber um solche, die dazu in der Lage sind. Wenn solche statt anzupacken und zu arbeiten, wenn sie das nicht tun, dann fangen sie an herumzulamentieren. Sie hatten Zeit, weil sie nicht zur Werkbank gingen. Also mischten sie sich in die Angelegenheiten der anderen ein. Wenn du nichts zu tun hast, dann gucke ich mal, was macht denn der da und die da und so. Das ist kein Zeichen von Bruderliebe, sagt Paulus. Und das war damals ein echtes Problem. Deswegen schreibt er im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 10, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen, hat er gesagt. Dann sollst du nicht essen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Die Gemeinde ist keine Gruppe von selbstgerechten, neugierigen Menschen, die jedes Detail im Leben der anderen wissen wollen. Wir sind auch nicht damit beschäftigt, herumzusitzen und über andere zu reden. Wir sind nicht wie die Welt, die sich mit Klatsch- und Tratschgeschichten die Zeit vertreibt. Natürlich gibt es Dinge, die uns etwas angehen im Leben unserer Geschwister. Das ist hier nicht ausgeschlossen. Wenn jemand leidet, krank ist, bedrängt wird, dann ist die Fürsorge unsere Pflicht, stimmt's? Dann ist das brüderliche Liebe. Auch wenn jemand vom Glauben abdriftet, sollen wir ihn ermahnen und ihm nachgehen, Hebräer 3,13. Doch dies soll aus einem feinen, liebevollen und mitfühlenden Herzen erfolgen. Zuallererst aber, wenn es um unsere Arbeit geht und unser tägliches Leben, sollen wir uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Deswegen schreibt er weiter C, was er ihnen noch mit auf den Weg gibt, dass sie nämlich, Vers 11, danach streben sollen, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten, so wie ich es euch geboten habe. Hier und nicht nur hieraus entspringt die christliche Arbeitsethik. Wusstet ihr, dass die Christen die fleißigsten und gewissenhaftesten Menschen sind? Ja, man sagt das so über den anderen, ne? Wusstest du, ja? In der Schule gilt das. An unserem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Ich habe hier im Skript eine Menge Bibelstellen. 1. Korinther 10, 31, Epheser 5, 15, 6, 6, Kolosser 3, 23, Titus 2, 7 bis 8. Lest das mal alles. Und du wirst einen neuen Boost haben für deine Arbeit. Du wirst richtig so, wow, morgen kannst du es kaum abwarten, um 6 Uhr auf der Arbeit zu stehen. Spaß beiseite. Nein, es ist tatsächlich so. Christen sind Menschen, die verantwortungsbewusst, mit Hingabe, mit Akribie, mit Freude zur Arbeit gehen. Wir arbeiten mit unseren eigenen Händen. Nochmal, das gilt natürlich nur für solche, die auch können. Wenn es alte Menschen, kranke Menschen, die nicht können, gar keine Frage. Unser Glaube, ihr Lieben, ist ein praktischer Glaube, der nicht nur gelebt wird am Sonntagmorgen um 10 Uhr in der Archehalle, sondern der gelebt wird von Montag bis Freitag auch, von 8, wann immer du anfängst, bis 17 Uhr. Paulus geht es darum, dass wir nicht Schaumschläger sind, fromme Worte machen, sondern dass wir gewissenhaft unserer Arbeit nachgehen. Unser Glaube beeinflusst unser Leben, auch unser Arbeitsleben. Wir drücken uns nicht vor der Arbeit, sondern wir ehren Gott, indem wir fleißig mit unseren eigenen Händen, er schreibt, mit euren eigenen Händen arbeitet. Ein Hinweis darauf, dass auch dort handwerkliches Geschick gefragt war, was nicht heißt, dass du nicht auch einen Schreibtischjob haben kannst, aber in der damaligen Zeit galt das Handwerkliche, genauso wie heute teilweise auch noch, als das ist ja die Sklavenarbeit. Aber selbst die Sklavenarbeit soll mit eigenen Händen, mit Hingabe erledigt werden. Wir leben unseren Glauben auch im Alltag. Wir lieben unsere Geschwister, hier geht es um die Bruderliebe, indem wir ihnen nicht zur Last fallen, sondern indem wir selbst für unser tägliches Brot aufkommen. Wozu das Ganze? Drittens, und das ist der letzte Punkt, das Ziel der Bruderliebe. Der Apostel gibt uns hier nicht allein Imperative, sondern er sagt uns auch, warum wir so leben sollen. Vers 12. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde. Hier schließt sich der Kreis. Was hat Jesus gesagt? An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Paulus sagt, an der Art und Weise, wie ihr euch untereinander liebt und wie ihr auch euch im Alltag verhaltet, ist ein Zeugnis für die Welt. Das Ziel unserer geschwisterlichen Liebe und unseres Gott wohlgefälligen Verhaltens, auch von Montag bis Freitag, ist unser Zeugnis vor den Menschen. Die Welt sieht, wie wir leben und arbeiten. Auch auf diese Weise sind wir ein Licht in der Finsternis. Deswegen denke niemals, dass wenn du einer weltlichen Arbeit nachgehst und nicht im vollzeitgeistlichen Dienst bist, sei das kein geistlicher Dienst. Deine Arbeit ist geistlicher Dienst. Du bist mit deiner Arbeit von Montag bis Freitag ein Licht in dieser Welt. Menschen sehen an deinem Verhalten, an deiner Loyalität, auch zu deinem Arbeitgeber, sofern er dich nicht dazu zwingt oder drängt, etwas Ungesetzliches oder Gottwiderwärtiges zu tun. Bist du ein Licht in dieser Welt? Die Leute sehen es. Es ist ein geistlicher Dienst, den du tust. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde. Wenn sie sehen, dass wir fleißig sind, wenn sie sehen, dass wir anderen nicht zur Last fallen, wenn sie sehen, dass wir unsere Steuern zahlen Und wenn sie sehen, dass wir zugleich ein stilles Leben führen, weder Geld, Karriere noch Ansehen unser Gott ist, dann wird Christus geehrt. Sehen wir diese gesunde Balance. Gehe arbeiten, aber führe ein Leben in Stille. Werde jetzt nicht ein Mensch, der nach Karriere aus ist, nach ganz viel Geld und nach ganz viel Ansehen, das ist kein stilles Leben. Sondern gehe deiner Arbeit nach. Danke Gott, dass du gesund bist und Geld verdienen darfst. Und gehe mit Freuden hin. Und dann ist jeder Tag, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, ein Zeugnis in dieser Welt und für die Menschen, zu denen Gott dich geführt und gestellt hat. Wir können im Wesentlichen hier diese ersten 12 Verse, ich springe noch einmal ganz kurz zurück, wie folgt zusammenfassen. Wir haben es am Anfang gesagt, Vers 1, darum geht es Paulus hier. Lebt so, dass ihr Gott immer mehr gefällt. Haben wir gesehen. Ihr lebt so noch mehr, steht hier Vers 1, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen soll. Also, die Botschaft dieses Abschnitts 1 bis 12 ist, erstens, lebe so, dass es Gott immer mehr gefällt. Beispiel Heiligung, sexuelle Unmoral, haben wir gehört. Zweitens, Vers 10, lebe so, dass deine Brüder und Schwestern von dir mehr und mehr geliebt werden. Und drittens, Vers 12, lebe so, dass du ein Zeugnis für die Menschen da draußen bist. Lebe so, dass du Gott gefällst. Lebe so, dass deine Liebe zu Bruder und Schwester zunimmt. Und lebe so, dass dein Leben ein Zeugnis für die Menschen da draußen ist. Mit anderen Worten ist die Botschaft, lebe nicht auf dich selbst fokussiert, sondern für Gott, für deine Brüder und Schwestern und um ein guter Zeuge in der Welt zu sein. Nun, das ist natürlich komplett gegen unsere sündhafte Natur. Wer lebt so? Wir werden von klein auf gelehrt, egozentrisch zu sein. Geld zu scheffeln, um uns selbst sich zu drehen. Egozentrische Menschen denken, wir leben ein glücklicheres Leben. Aber tun sie das wirklich? Nein, tun sie nicht. Sondern diejenigen, die für Gott, für ihre Glaubensgeschwister und vor der Welt ein gutes Zeugnis ablegen, erfahren am Ende wahre Freude und Glück, weil Gott seinen Segen auf sie schüttet. Und diese Liebe, die dann hier ganz praktisch im Umgang mit unseren Geschwistern und auch auf der Arbeit zustande und ans Licht kommt, ist keine Liebe, vergiss es nicht, ist keine Liebe, die in dir zu finden ist, sondern sie ist nur in dem vollbrachten Werk von Jesus Christus auf Golgatha zu finden. Und deswegen, auch wenn du Kämpfe hast mit deiner Arbeitsstelle, auch da gehe immer wieder und hol dir die Kraft von Jesus. Bitte ihn, dass er dich mehr mit seiner Liebe erfüllt und dann wirst sie von dir fließen wie lebendiges Wasser zu deinem Bruder, zu deiner Schwester und sogar zu deinem Chef. Zur Ehre Gottes. Amen. Vater, darum bitten wir dich, dass du uns darin hilfst, Herr Jesus. Du weißt, dass wir da allesamt Baustellen haben. Ich bitte dich auch für mein Leben, für mein Herz, dass ja, du mir immer wieder neu zeigst, wie groß deine Güte und Barmherzigkeit ist. Ich danke dir für die Arche-Gemeinde und für das, was wir hier schon als Zeichen deiner Gnade unter uns sehen, wie deine Liebe uns auch treibt und positiv auch beeinflusst. Aber Herr, wir haben auch Bedarf nach mehr. So bitte ich dich, dass du unsere Herzen füllst mit mehr von dir und dass wir im Alltag ganz nahe bei dir sind, sodass wir so ein Leben führen, dass deinem Namen alle Ehre gemacht wird. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Herr. Amen.